Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Purim, so heißt der jüdische Feiertag, den man grob interpretiert als die jüdische Fasnacht, das jüdische Faschingsfest bezeichnen kann. Und Purim ist nicht nur ein Fest, das gläubige Juden feiern, sondern das Fest bringt auch säkulare Juden, säkulare Israelis, die im Ausland leben, zusammen. Und diese Aufnahme aus den 1970er Jahren, die wir gerade im Hintergrund hören, die stammt von einer Purim-Party in einer israelischen Botschaft. Und wir hören es, da sind Hunderte von Gästen da, es herrscht eine tolle Stimmung. Alle fühlen sich pudelwohl. Jetzt kommt die Pointe. Diese israelische Botschaft, die befindet sich in Teheran. Jascha, ausgerechnet in Teheran.
Ja, das mag jetzt überraschend klingen für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, aber man muss sich bewusst sein, das war vor der islamischen Revolution in Iran und da waren die Beziehungen anders als heute.
Und da waren so viele Israelis da?
Genau, da waren viele Israelis in Iran, da herrschte reger Verkehr, also El Al flog täglich zwischen Tel Aviv und Teheran hin und her, es gab Handelsbeziehungen und man kann sagen, Iran war ein Paradies für Israelis und Iran und Israel waren, wenn nicht gute Freunde, dann doch Partner.
Tja, wer hätte das gedacht, wenn man bedenkt, dass Iran und Israel heute Erzfeinde sind? Und jederzeit die Gefahr besteht, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen Jerusalem und Teheran kommt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen und wie es zu diesem, man kann es wohl nicht anders sagen, zu diesem Hass zwischen den beiden Ländern gekommen ist, erzählt uns heute mein Redaktionskollege Jascha Dugalic. Nochmals herzlich willkommen.
Danke.
Jascha, du hast dich intensiv in die iranisch-israelischen Beziehungen vertieft. Das war jetzt nicht übertrieben, was ich gerade vorgesagt habe. Man kann von Erzfeinden sprechen.
Absolut, das ist richtig. Israel und Iran stehen heute eigentlich kurz oder drohen in einem Krieg sich zu befinden. Und 2024 war ja das erste Mal, dass sich Iran und Israel gegenseitig vom jeweiligen Staatsgebiet auf das andere Staatsgebiet angriffen oder angegriffen haben.
Und also, steht ja eigentlich immer die Frage nach der Atombombe im Raum.
Genau, genau. Und das ist eine Rivalität, ein Konflikt, der fast den gesamten Nahen Osten prägt.
Und das ist ja eigentlich umso erstaunlicher, wenn man jetzt wieder zurückschaut und an die erste Szene denkt, dass es mal ganz anders war zwischen den beiden Ländern. Wie hatten diese Beziehung zwischen Israel und dem Iran begonnen? Gibt es da so etwas wie einen Startpunkt?
Ja, man kann eigentlich sagen, die Staatsgründung Israels, also drei Jahre nach dem Holocaust, am 14. Mai 1948, verkündete der erste Ministerpräsident David Ben-Gurion die Unabhängigkeit. Direkt danach erklärten die umliegenden arabischen Staaten Israel den Krieg. Israel gewann diesen Krieg, den ersten von vielen, der noch folgen sollte im Nahostkonflikt. In diesem Krieg wurden dann auch hunderttausende Palästinenser vertrieben, die sogenannte Nakba, diese Katastrophe. Und das war eigentlich so der Startpunkt.
Und interessant, es war auch der Startpunkt, ne, des Israel-Palästina-Konflikt damals.
Genau. Und man muss sich vorstellen, Israel war eben umringt von diesen feindseligen arabischen Staaten im Norden, im Osten, im Süden, also Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten. Und da suchte dann Israel, David Ben-Gurion, suchte nach Verbündeten, nach Partnern und wandte die sogenannte Peripheriedoktrin an.
Also, Peripheriedoktrin.
Genau. Das ist eigentlich eine Außen- und Sicherheitspolitik, bei der man sozusagen bei den Nachbarn der Nachbarn nach Verbündeten sucht. Also in der umliegenden Nachbarschaft, oder? Also außerhalb von diesem Ring der feindseligen arabischen Staaten. Und Israel wurde fündig in der Türkei, in Äthiopien und eben in Iran.
Aha. Und Iran war ja damals ein völlig anderes Land.
Genau. Also Iran war damals eine Monarchie unter dem Schah Mohammad Reza Pahlavi. der führt ein autoritäres Regime, der war aber eng verbündet mit dem Westen, also mit den USA, mit Großbritannien. Und er wollte sein Land eigentlich nach westlichem Vorbild modernisieren, mit der Zeit danach säkularisieren und stand auch im Konflikt zu diesen arabischen Staaten, die ja ihrerseits eher von der Sowjetunion unterstützt wurden.
Okay.
Und der Schah besuchte den Westen auch, war immer wieder Gast bei europäischen oder eben amerikanischen Präsidenten, wie hier bei JFK.
Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same, to maintain our freedom.
John F. Kennedy will Stabilität in der Region, aber du hast es mit Modernisierung bereits angedeutet, es ging ja wohl mehr um handfeste Interessen.
Mr. President, it's the most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation, to visit your great and beautiful country.
Klar, Iran wollte natürlich mit dieser Modernisierung auch die Armee modernisieren, oder? Iran als sozusagen Nachfolge, und das hat der Schah ja auch sehr gelebt, Nachfolgereich des antiken Perserreichs, hatte auch seinen regionalen Machtanspruch, und für das braucht es natürlich eine moderne Armee. Gleichzeitig war der Kalte Krieg, also dieser West-Ost-Konflikt, und auch da war Iran interessiert an modernen Waffen. Mhm. Und hier kommt eben Israel ins Spiel.
Aha.
In Israel sah Iran eigentlich sozusagen ein Tor oder einen Weg, um die Gunst der USA zu gewinnen, um die Unterstützung für diese Modernisierung zu gewinnen. Gleichzeitig war aber auch Israel selber ein interessanter Partner, weil natürlich die auch Technologie, Wissen, Geheimdienst, Ausbildungen liefern konnten. Und Iran war seinerseits interessant für Israel, weil Iran konnte Erdöl liefern.
Aha, okay. Und was lief da genau?
Ja, also Israel hatte ein Problem, war mit einem Erdölembargo der umliegenden arabischen Staaten konfrontiert und bot dann sozusagen dem Iran diesen Deal an, dass man eben moderne Waffentechnologie, aber auch zivile Technologien liefern kann und im Gegenzug dann sozusagen Erdöl geliefert bekommt. Und man muss wissen, diese Verhandlungen, diese Beziehungen, die waren eigentlich geheim. Also der Schah hielt das geheim, um auch den Unmut der muslimischen Bevölkerung oder auch der arabischen Staaten nicht noch weiter zu fördern. Aber es kam zu verschiedenen so Abkommen, und der Gipfel oder der Höhepunkt war eigentlich 1977 mit den Öl für Waffenverträgen.
Was beinhaltete der genau?
Also das waren 6 Abkommen ausgehandelt zwischen dem iranischen und dem israelischen Verteidigungsminister, und die umfassten Rüstungsgüter und Technologie von 1 Milliarde US-Dollar, also ein enormer Betrag.
Mhm. Damals, 70er Jahre, ne?
Genau, und die Bezahlung sollte dann eben in Erdöl erfolgen von Seiten der Iraner. Und es gab ein Projekt, das Project Flower. Da ging es darum, Mittelstreckenraketen herzustellen, die sogar, in der Theorie, es wurde nie umgesetzt, mit atomaren Sprengköpfen hätten bestückt werden können.
Ein Moment. Also Israel baut dem Iran Raketen.
Einfach gesagt. Also es ging darum, dass Israel Iran dabei hilft, Raketen zu besitzen oder herzustellen, die sogar theoretisch mit Nuklearsprengköpfen hätten bestückt werden können.
Schon erstaunlich, weil quasi 50 Jahre später haben wir das Problem, dass eben Israel sich bedroht fühlt vom Iran deswegen.
Genau. Okay. Also wirklich ein 180 Grad andere Welt.
Und du hast gesagt, aber das ist nicht zustande gekommen.
Genau, also das Projekt wurde nicht umgesetzt, denn in Iran gab es innenpolitisch Probleme und Unruhen und Widerstand gegen den Schah.
Warum Unruhen?
Ja, der Schah wurde mit der Zeit immer autoritärer, beschränkte politische Rechte, seine Reformen gelangen ihm nicht ganz, es gab große Unterschiede zwischen den Städten und dem Land, die Ölkrise, die Situation verschlimmerte in den 1973, und es gab auch eine Entfremdung. Also der Schah glorifizierte dieses antike Perserreich, und auch wenn vielleicht die Iraner ja stolz sind auf diese Vergangenheit, sind sie doch dem Islam näher. Mhm. Und da entfremdete er sich einfach, und es entstand eine Opposition, ein Widerstand gegen ihn.
Was war das für eine Opposition?
Das war eine Mischung aus Linken, Kommunisten, Nationalisten und eben auch Geistlichen, also der Klerus, der eine wichtige Rolle im Iran immer spielte. Mhm. Und die berühmteste Oppositionsfigur des Schahs war Ayatollah Ruhollah Khomeini, ein Geistlicher, hochrangiger Geistlicher, der bereits in den 60er Jahren begann, gegen den Schah zu schreiben, zu reden, und der dann ins Exil verbannt wurde.
The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100. But people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed.
Also es gab ja dann in 1978, 79 große Proteste, Massenproteste, Demonstrationen gegen den Schah, gegen das Regime, eben von verschiedenen Kreisen. Und eine Forderung war die Amtsenthebung des Schahs. Das geschah dann im Januar 1979, flüchtete Mohammed Reza Pahlavi selber ins Exil und im Februar kehrte Ruhollah Khomeini zurück.
Wir hören es, also er wird ziemlich euphorisch empfangen.
Ja, er wird euphorisch von seinen Anhängern empfangen und errichtet dann aber die sogenannte Islamische Republik.
Er hat das, was wir heute vom Iran kennen, eigentlich kreiert.
Genau, das lässt sich am besten beschreiben als eine Art theokratische Republik. Es gibt ja durchaus demokratische Elemente, also Wahlen, Parlament, Regierung. Aber gleichzeitig gibt es diesen Wächterrat, das sind geistliche Religionsgelehrte, die eingesetzt werden von einem obersten Führer der Islamischen Republik. Das war als erstes eben Khomeini und jetzt ist es Ayatollah Ali Khamenei. Und der ist zum Beispiel auf Lebenszeit gewählt, also da ist es dann überhaupt nicht demokratisch und wie wir ja wissen, die Menschenrechte und politischen Rechte sind, also die Situation ist prekär.
Genau, und im Iran eigentlich bis heute am Religionsführer führt kein Weg vorbei.
Genau.
Jetzt, ich muss automatisch an den Einstieg in unsere Sendung denken. Ich denke jetzt mal an diese Hunderten, Tausenden von Israelis, die in den 70er Jahren ein ausgelassenes Leben im Iran führen, Staudämme bauen, Geschäfte machen und dann diese Revolution. Was bedeutet dieser Umbruch für die iranisch-israelischen Beziehungen?
Also Khomeini als ganz klar Anti-Imperialist, überzeugter auch Anti-Zionist, beendet die Zusammenarbeit sofort. Er benennt die USA als großen Satan, Israel als kleinen Satan, als Handlanger der USA. Er bricht diese sozusagen inoffiziellen oder geheimen diplomatischen Beziehungen ab. Symbolisch das Gebäude, wo eben diese de facto Botschaft Israels in Teheran war, wurde evakuiert und wurde dann von Khomeini zur offiziellen Vertretung der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, umfunktioniert, also da auch symbolisch. Und Khomeini positionierte sich und eben diesen neuen Iran ganz klar antizionistisch, anti-israelisch.
Eine totale Umkehrung.
Ja, zumindest offiziell vordergründig.
Aha, okay.
Weil inoffiziell lebte die Zusammenarbeit noch ein Jahrzehnt weiter. Und der Grund dafür ist, dass der Irak unter Saddam Hussein im September 1980 den Iran überfällt und ein achtjähriger blutiger Krieg mit Hunderttausenden Toten ausbricht.
Iran-Irak, das große Duell der 80er Jahre.
Genau, und Iran war da angewiesen auf ausländische Militärhilfe und Israel sprang da ein.
Aber Israel, ich meine eben, Khomeini hat ja eigentlich gesagt, ihr seid ein Satan.
Ja, aber eben, Iran brauchte natürlich Waffen und Israel war bereit, diese auch zu liefern, geheim. Es ging da oft auch um Deals, bei denen Geiseln freigelassen wurden, zum Beispiel amerikanische Geiseln, die ja in Teheran in der Botschaft gefangen gehalten wurden oder auch im Libanon gab es ja Geiseln. Andererseits herrschte in Israel aber auch die Meinung unter Politologen und Politikern, dass dieses Regime, dieses neue Regime in Iran entweder stürzen würde oder scheitern oder dann auch einen pragmatischen Kooperationskurs verfolgen würde im Nahen Osten. Das war so der Tenor zu dieser Zeit und die Hoffnung Israels war eigentlich mit diesen geheimen Deals die Gunst des Regimes zu gewinnen. Und ein Grund für das war natürlich auch, dass aus Augen Israels der Irak, Saddam Hussein, die größere Bedrohung war zu diesem Zeitpunkt.
Wir wissen heute natürlich, dass diese pragmatische Haltung von Israel gegenüber dem Iran gar nicht funktioniert hat. Also was hat denn genau dazu geführt, dass auf allen Ebenen Iran und Israel die Beziehungen abgebrochen haben?
Also der große Umbruch war eigentlich Anfang der 1990er Jahre. Also einerseits mit dem Zerfall der Sowjetunion hörte die Unterstützung der umliegenden arabischen Staaten auf und Saddam Hussein verlor den ersten Golfkrieg. Diese Niederlage Saddam Husseins im Golfkrieg führte einerseits dazu, dass die Amerikaner im Nahen Osten eine Vorreiterrolle einnahmen und dass Iran den Irak für Israel als größte Bedrohung ablöste.
Ja, da hat es begonnen.
Genau, kann man so sagen. Und Israel begann, Iran als Strippenzieher zu bezeichnen. Hinter allem, was schief lief, hinter dem Scheitern des Friedensprozesses mit den Palästinensern, der in den 90er Jahren anlief, für die zweite Intifada, eine Folge davon, für Terroranschläge im In- und im Ausland gegen jüdische Einrichtungen. Und in den 1990ern tauchte als neue Bedrohung eben der erneute Bau von Lang- und Mittelstreckenraketen durch Iran auf und das Atomprogramm, das Israel dann begann anzuprangern.
Aber wenn du sagst, Strippenzieher, da kommt bei mir das Signal an, das ist nicht ganz 100% stichhaltig.
Ja, es gibt halt viele Experten, Politologen, Historiker, die der Ansicht sind, dass Anfang der 1990er Jahren Iran kam aus diesem verheerenden Krieg mit dem Irak, die Wirtschaft lag am Boden. Dort ist man in der Forschung der Ansicht, dass eben diese Raketenprojekte, dass die primär der Selbstverteidigung dienten dem Iran, also und überhaupt nicht irgendwie eine offensive Absicht verfolgt wurde und dass das Atomprogramm, das ja unter dem Schah begonnen hatte, eben wie wir ja hörten, mit Unterstützung zum Teil von den Amerikanern, von Israel, dass das wirklich primär oder zumindest anfangs einer zivilen Nutzung hätte dienen sollen oder in dieser Absicht vom Iran verfolgt wurde.
Aber Israel hat von Anfang an aber von einer Bedrohung gesprochen.
Natürlich, ja, aus israelischer Sicht eben, und das zeigt sich ja heute, also ist die gleiche Rhetorik wie heute, ist es natürlich bedrohlich, dass ein Iran mit einer Atombombe ist für Israel eine existenzielle Gefahr, wirklich die maximale Bedrohung.
Aber du würdest sagen, in den 90er Jahren war die Absicht zivil.
Also es gibt Experten, ja, es gibt wirklich viele Experten, die dieser Ansicht sind, die sagen, anfangs eben hatte der Iran gar nicht die Möglichkeiten, nach diesem verheerenden Krieg mit Irak, um das militärisch offensiv nutzen zu wollen. Aber natürlich, diese Vorwürfe gewisse erhärten sich, zum Beispiel diese Anschläge im Ausland, also vor allem in Buenos Aires, in Argentinien gegen ein jüdisches Zentrum, da kam ja interessanterweise letztes Jahr, 2024, das höchste Strafgericht Argentiniens zum Schluss, ja, der Iran steckt dahinter. Er hat das entschieden, geplant, finanziert, umgesetzt haben es dann, sofern ich weiß, Mitglieder des Hisbollah. Iran bestreitet das, aber die islamische Revolution verfolgte ja auch das Ziel oder hatte, eines der Ziele war, dass man diese Ideologie in die gesamte Umma, also die muslimische Welt, exportiert.
Also die Ideologie Khomeinis.
Genau. Also dieses Staatssystem, dieses theokratische, dieser Gottesstaat, basierend auf islamischem Recht, dass man das eigentlich allen Muslimen sozusagen alle vereint. Nicht unbedingt mit territorialer Expansion, also Eroberung von Gebieten, sondern vielmehr eben mit Softpower, mit sanfteren Mitteln. Und dazu gehörte die Unterstützung von ideologischen Gruppen im Ausland. Gleichzeitig waren das ja auch Milizen, eben der Hisbollah in Libanon, Hamas, palästinensischer islamischer Dschihad in den Palästinensergebieten, in Israel. Und das war gleichzeitig auch eine Form des sozusagen der Vorwärtsverteidigung. Also nach dieser Erfahrung des Iran-Irak-Kriegs, wo man sah, okay, dieser verheerende Krieg auf einem Gebiet, haben die Iraner gesagt, wir wollen eigentlich nicht mehr auf unserem Staatsgebiet kämpfen. Wir unterstützen Gruppen im Ausland, die uns dann sozusagen vorne verteidigen, dass wir Kriege nicht mehr in Zukunft nicht mehr in unserem Land führen müssen.
Aha, und so kommt diese Beziehung zustande, islamischer Dschihad oder Hisbollah oder Hamas.
Genau, plus gleichzeitig befanden sich natürlich diese Gruppierungen alle in Nähe Israels, also in direkter Angreifsreichweite an der Grenze oder in Israel selber und waren verfeindet. Und das war natürlich gleichzeitig auch eine Möglichkeit, um Israel etwas auf Distanz zu halten und zu sagen, hey, wir können euch auch im Notfall angreifen. Man baut auch eine Drohkulisse auf.
Und wie muss ich mir die Unterstützung vom Iran für diese Gruppen vorstellen?
Das war primär finanziell, also dass man Gelder liefert, dann aber auch mit Materiell, also Waffen, zum Teil auch Personal, militärische Ausbildner, verschiedene Formen eigentlich.
Und wie reagiert Israel darauf?
Israel begann eben in den 90er Jahren diplomatisch gegen Iran vorzugehen, also forderte Sanktionen, dass man sie eingrenzt, dass man einfach auf der diplomatischen Ebene einfach immer in der Rhetorik auch gegen den Iran geschossen hat, dass man sie auch als eben diese Bedrohung darstellt. 1992 trat Shimon Peres erst einmal in der Öffentlichkeit eben auf mit dieser Warnung vor der Atombombe.
Und damals Außenminister.
Genau, damals Außenminister Israels. Wir haben diese Aufnahme nicht, aber eine aus dem Jahr 1995, wo man das eben hört, wo er diese Warnung wieder ausspricht.
Can you give an answer? Why should we trust them? How can we trust them when they are lying and cheating and killing and terrorizing?
Also man hört auf jeden Fall, dass diese Angst Israels schon sehr, sehr alt ist. Also das ist jetzt, was wir hören, eine 30-jährige Aufnahme.
Genau, und diese diplomatische Eskalation wurde dann ausgeweitet nach den Terroranschlägen von 9/11, als George W. Bush, der amerikanische Präsident, in seiner Rede diese Achse des Bösen nannte, diese Staaten, die Terror finanzieren und nach Massenvernichtungswaffen streben, zählt der Iran dazu. Und das, da war Israel, drängte sehr darauf, dass eben Iran auch zu diesen Staaten gezählt wird. Die Hoffnung war auch nach dem Einmarsch in Irak durch die USA bei den Israelis, dass als nächstes dann auch in Iran einmarschiert wird und in Teheran das Regime ebenso wie in Bagdad fallen oder gefällt wird. Aber wie wir ja wissen, die Amerikaner haben sich etwas festgerannt im Irak. Und haben
die Vorwürfe stimmten ja nicht mehr.
Genau, und haben da dann auch davon abgesehen, diesen Konflikt auszuweiten, weil sie einfach auch die Ressourcen nicht aufwenden wollten. Aber es ging auf der diplomatischen Bühne weiter. Es gibt eigentlich ein wunderbares Beispiel, um diesen rhetorischen Konflikt aufzuzeigen. An einem einzigen Tag, an einer UNO-Vollversammlung im September 2009. Und da hält Mahmoud Ahmadinejad, der damalige iranische Präsident, eine antisemitische Rede. Er spricht davon, dass die Juden die Welt beherrschen würden. Leugnete vor der UNO-Generalversammlung den Holocaust.
Ladies and gentlemen.
Wenige Stunden später tritt Benjamin Netanyahu, damals schon Regierungschef Israels, auf, kontert Ahmadinejad, zeigt die Wannsee-Protokolle.
Here is a copy of the meeting of senior Nazi officials instructing the Nazi government exactly how to carry out the extermination of the Jewish people.
Fragt, ist das eine Lüge?
Is this protocol a lie?
Zeigt Baupläne des Konzentrationslagers Auschwitz.
Are these plans of the Auschwitz-Birkenau concentration camp where 1 million Jews were murdered?
Fragt wieder.
Are they a lie too?
Und eben, man sieht da wirklich, wie die sich gegenseitig auf der Weltbühne nichts mehr schenken.
Also da werden sie wirklich auch rhetorisch zu Erzfeinden. Also wenn man sich gegenseitig Holocaust-Lügen und Holocaust-Beweise um die Ohren schlägt.
Genau, und es kommt dann aber in den Folgejahren auch abseits der Diplomatie zu den ersten Konfrontationen. Geheimdienstlich, also eben dieses Stuxnet-Virus, mit dem amerikanische und israelische Geheimdienste das Atomprogramm zu sabotieren versuchen in Iran. Es kommt zu Tötungen von Atomforschern, also die ermordet werden. Vermutet dahinter wird jeweils Israel. Natürlich eben, wie immer, Israel bekennt sich ja nicht zu diesen Akten, aber eigentlich deutet alles darauf hin. Also Experten sind der Überzeugung, dass das muss von israelischer Hand gemacht werden. Und Iran gelingt es dann vor allem ab dem arabischen Frühling, sich im Nahen Osten noch mehr festzusetzen. Also über Milizen im Irak, wo es ja auch eine große schiitische Bevölkerung gibt, die gegen den IS kämpfen, deren Unterstützung in Syrien, wo sich Iran hinter den jetzt wieder gestürzten Machthaber Bashar al-Assad stellt und den eigentlich über Wasser hält. Eben mit dem Hisbollah in Libanon, der immer stärker unterstützt wurde. Und so entsteht eigentlich dieser, was man als schiitischen Halbmond bezeichnet, dieses Einflussgebiet von Teheran über Irak, Syrien, Libanon bis eigentlich in die Palästinensergebiete, wo Iran seine Finger im Spiel hat und seine Milizen unterstützt.
Und Israel greift da militärisch immer wieder ein.
Ja, also Israel versucht das natürlich mit allen Mitteln zu verhindern und zu schwächen und bombardiert, beginnt dann diesen sogenannten Schattenkrieg, beginnt dann eben aus der Luft gegen Waffenlieferung vorzugehen, Munitionslager, Ausbildungsstätten.
Also man kann aber auch sagen, ein Schattenkrieg, aber immerhin nicht mehr.
Ja, also eben dieser Schattenkrieg nicht mehr bis zum 7. Oktober 2023.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Am Morgen des 7. Oktober 2023 dringen palästinensische Terroristen der Hamas in Israel ein, töten 1200 Menschen, nehmen über 200 Geiseln. Und das löst einen Krieg aus, der uns bis heute beschäftigt, muss einfach sagen, sehr beschäftigt. Im Gazastreifen sterben laut Hamas-Angaben über 50.000 Menschen. Gazastreifen ist eigentlich komplett zerstört. Du hast vorher die Hamas erwähnt im Zusammenhang mit der Ausweitung der iranischen Revolution. Wie fest war der Iran bei diesem Angriff am 7. Oktober verwickelt?
Das ist eine gute Frage, eine große Frage. Mhm. Israel ist der Überzeugung, dass Iran hinter diesen Akten steckt, oder war es zumindest gleich am Anfang. Also Yitzhak Herzog, der Präsident Israels, hatte noch am 7. Oktober schriftlich eine Mitteilung veräußert, wo er den Iran als Strippenzieher, als Hintermann dieses schrecklichen Terrorangriffs bezeichnet. Mhm. Andere Experten gehen davon aus, dass die Hamas die Verbündeten nicht informiert hat und ohne deren Segen oder Mitwissen handelte. Mhm. Was klar ist, in den Folgetagen greifen diese anderen Verbündeten des Irans, diese Milizen, diese Proxys, Israel auch an. Also der Hezbollah am 8. Oktober beginnt mit dem Bombardement von Nordisrael. In Teheran herrscht Freudentaumel. Also es gibt Aufnahmen von diesem Jubel noch am gleichen Abend vom 7. Oktober, dass man diesen Überfall feiert, das Befreiungsschlag der Palästinenser gegen Israel. Und sehr zum Verdruss der Verbündeten des Irans greift Iran selber eben nicht ein in diesen Konflikt. Oder es rhetorisch wettert es gegen Israel, ruft seine Milizen dazu auf, Israel anzugreifen, aber Iran selber handelt nicht. Und dann kommt es aber zu Angriffen, die Iran eigentlich zum Handeln zwingen. Also es gibt diesen Luftangriff auf ein iranisches Konsulat in Damaskus im April 2024. Und da reagiert Iran dann. Und diese Reaktion, das war der erste direkte Angriff aus dem Iran auf Israel mit über 300 Drohnen und Marschflugkörpern. Mhm. Aber der war natürlich auch gewissermaßen symbolisch, weil Iran hatte ja zuvor alle umliegenden Länder gewarnt, dass es jetzt angreifen würde, Israel und Verbündete, Amerikaner, auch ich glaube Jordanien, halfen ja bei der Abwehr, keine Rakete oder schlug irgendwo ein.
Es war so eine Art abgemachtes Tit-and-Tat-Spiel.
Genau, genau. Und Iran musste natürlich angreifen, um sein Gesicht zu wahren. Man kann nicht oder einfach diese Rhetorik gegen Israel aufrechthalten, seine Verbündeten dazu auffordern, anzugreifen, aber selber nichts machen. Und dann war das natürlich die perfekte Vorlage für Israel zu reagieren. Und es gab dann noch zwei weitere Momente, die dann den Iran zu einem wirklichen militärischen Schlag zwangen. Und das waren die Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran und die Kampagne gegen den Hezbollah in Libanon, wo ja Israel zuerst mit den Pagern und dann mit diesem Bombardement den Hezbollah wirklich dezimierte. Und das gipfelte eigentlich in der Tötung von Hassan Nasrallah, dem Anführer der Hezbollah-Miliz, in Beirut.
Und das hat eigentlich diesen schiitischen Halbmond eigentlich massiv geschwächt.
Ja, das war die erste Schwächung dieses Milizensystems des Irans. Und Iran reagierte und beschoss dieses Mal Israel mit auch ballistischen Raketen und die dann auch einschlugen. Also es gab ja diese Bilder von diesem Flugplatz, wo die Raketen eingeschlagen sind.
Also da kann man wirklich sagen, das war die erste richtige militärische Konfrontation zwischen Iran und Israel nach 50 Jahren Rhetorik aufsteigender Rhetorik.
Nach taktischen militärischen Gesichtspunkten, ja, war das der erste wirkliche Schlag. Israel reagierte dann seinerseits eher zurückhaltend, griff iranische Flugabwehrsysteme an und seither herrscht ja so ein labiler Stillstand zwischen Israel und Iran.
Wobei, und da sind wir jetzt endlich quasi beim Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen, es gibt so eine Art neue Dynamik. Also die USA sprechen jetzt mit Iran, direkt oder indirekt, ist eigentlich fast egal. Auf jeden Fall gibt es eine Art Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, ob es vielleicht da zu einem neuen Abkommen kommt. Was bedeutet das jetzt wiederum für Israel und für Iran?
Also Israel, das hat man jetzt ja auch gelesen übers Wochenende, scheint sehr darauf oder sich darauf auszurichten, einen Luftschlag gegen Iran zu führen. Also die Amerikaner, das war jetzt ja übers Wochenende, haben die Amerikaner ja versucht oder gesagt, dass sie Israel davon abhalten wollten, im nächsten Monat oder in den nächsten kommenden Wochen und Monaten einen Luftschlag gegen das iranische Atomprogramm zu führen. Wichtig dabei ist, die Israelis können dies nach jetzigem Wissensstand nicht ohne die Unterstützung der Amerikaner. Also die Betankung der Kampfflugzeuge über längere Distanzen, diese bunkerbrechenden Bomben, das ist Unterstützung, die die USA liefern. Mhm. Gleichzeitig droht aber auch Trump dem Iran mit maximaler Härte, also und führt ja jetzt gerade einen Krieg gegen die Houthi in Jemen, was ganz klar auch eine Drohung an den Iran ist oder ein Symbol, zum zeigen, hey, wir können in dieser Region, wenn wir wollen, Luftschläge ausführen und Krieg führen. Mhm. Und Israel wird nie zulassen wollen, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Mhm. Die Frage ist, oder man hört immer wieder, ja, das können man in Wochen, sei der Iran so weit. Gleichzeitig eben die Frage, ja, fährt Iran eine Diplomatie, um einfach Zeit zu gewinnen und das sozusagen zu machen, bevor die Verhandlungen beendet sind? Da zeigen eigentlich alle Anzeichen auf einen drohenden Konflikt. Also wenn keine Lösung gefunden wird, die für die Israelis akzeptabel ist, also was eigentlich heißt, keine Atombombe für den Iran unter keinen Umständen und die gleichzeitig aber auch für das iranische Regime ein gesichtswahrend ist, also kein irgendwie, keine Kapitulation vor den Amerikanern und den Israelis, dem großen und dem kleinen Satan, dann würde ich mal sagen, deutet alles auf einen Krieg hin oder auf zumindest eine Vernichtung dieser Atomanlagen durch die Israeli.
Also das heißt, wir stehen jetzt wirklich an einem sehr wichtigen Punkt. Die Verhandlungen im Oman finden statt, sollen gut voranschreiten, aber wenn sie scheitern, und wir sehen es gerade bei Ukraine, Russland, wie schnell das wieder kippen kann, wenn sie scheitern, dann haben wir eine gefährlichere Situation wie vor den neuen Verhandlungen.
Ja, oder einfach die gleiche. Also eben, es fand jetzt ja die jüngsten Verhandlungen fanden in Rom statt, ebenfalls unter Leitung des Oman. Und unser NOS-Korrespondent Daniel Böhm hat das sehr schön geschrieben, die Israelis würden lieber heute als morgen dieses Nuklearprogramm vernichten.
Das wäre gefährlich für die Region.
Das würde wahrscheinlich in einem offenen Konflikt ausarten zwischen Israel und dem Iran.
Lieber Jascha, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, David.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen heute zu den Beziehungen zwischen Iran und Israel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mittwoch. Bis bald.